Ich habe 2006 hier als Stadtschreiberin gearbeitet. Stadtschreiber, was ist das eigentlich? Ich hatte das vorher selber nicht gewusst. Es ist im Grunde eine Sache, die kommt aus dem 13. Jahrhundert. Früher waren die Stadtschreiber Gelehrte. Das waren wenige Personen, die überhaupt lesen und schreiben konnten. Und dazu gehörten halt die Stadtschreiber. Und die haben den ganzen Schriftverkehr eigentlich gemacht einer Stadt. Die haben also sämtliche Strukturen eigentlich aufrechterhalten über die Kommunikation. Und das ist heute ganz anders. Also heute ist es ein Literaturpreis, der vergeben wird von verschiedenen Städten in Deutschland. Es gibt nicht sehr viele. Erfurt gehört dazu. Und eine Stadt vergibt dafür 3 bis 4 Monate meistens einen Platz in einer Wohnung. Da wird man als Autorin ausgewählt oder als Autor. Also man bewirbt sich. Und dann wird man halt eingeladen, dort 3 Monate zu arbeiten und zu leben. Aber als Stadtschreiber sollte man halt nicht einfach nur sitzen und schreiben, sondern man hat Aufgaben. Man soll in die Stadt gehen, man soll mit den Menschen über Literatur reden, man soll Literatur vermitteln. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und wenn man dann noch Zeit hat, soll man an seinem Buch arbeiten, mit dem man dann sich eigentlich beworben hat. Das war damals für mich wirklich dieses Schattengesicht. Ich habe da 2 Jahre dran geschrieben, da war das Buch quasi fertig. Und ich habe es aber nicht dem Verlag gegeben, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dem Buch und ich kam nicht drauf. Ich hatte das Gefühl, es hat mit der Dramaturgie zu tun, wusste aber nicht, was es ist. Und dann habe ich das Beste gemacht, was man manchmal mit dem Buch tun kann, es einfach liegen lassen. Nur sind da 4 Jahre draus geworden und das habe ich am Anfang nicht gedacht. Ich habe wirklich schon gedacht, ich verliere dieses Buch, ich verliere das Manuskript. Ich habe in der Zwischenzeit schon andere Bücher veröffentlicht gehabt. Und dann machte das Klick bei mir, dass ich kann überhaupt nicht den Auslöser sagen. Ich weiß nur, dass ich plötzlich wusste, was es war, nämlich, dass ich in der falschen Reihenfolge diese Geschichte erzählt habe. Und ich habe das ganze Buch mir vorgenommen, das ganze Manuskript und habe alles umgeschrieben und habe gedacht, ich mache das einfach so. In dem Buch gibt es ein Geheimnis, es gibt ein Rätsel. Nun wäre es ganz schön doof, es so zu erzählen, dass es sich in der Mitte erklärt und dann lullert es so aus. So habe ich es halt erzählt gehabt, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich erzähle einfach auf das Geheimnis zu. Nun liegt das Geheimnis in der Vergangenheit. Also habe ich gedacht, man müsste das Buch so erzählen wie ein Film, den man falsch rum einlegt in die Spule, der sozusagen jetzt anfängt und dann ganz langsam falsch rumläuft bis zu dem Moment, wo dieser Moment passiert, an dem eigentlich alles kippt. Und so funktioniert jetzt dieses Buch. Das ist von all meinen Büchern, die ich geschrieben habe, das dünnste eigentlich, also von allen Romanen. Und er hat aber am längsten gedauert, um so dünn zu werden. Das ist das Lustige. Deswegen freue ich mich auch immer, diese Geschichte zu erzählen. Ich muss noch was dazu sagen. Er ist nicht nur rückwärts erzählt. Er hat auch 5 verschiedene Blöcke. In diesen 5 Textblöcken lernen wir sowas wie 5 kleine Krimis kennen. Wir verfolgen den Figuren über verschiedene Jahre, sozusagen rückwärts bis zu dem Geheimnis. Und diese 5 Erzählblöcke sind sehr unterschiedlich in ihrer Stimmung, sehr unterschiedlich in ihrer Atmosphäre. Wir lernen auch verschiedene Städte kennen. Es gibt auch Anklänge von Erfurt drin. Das ist im ersten Teil, den ich aber nicht lesen werde. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, wie schwer es ist, etwas rauszupicken, weil ich dann immer nur einen kleinen Fokus sozusagen aufmache und nicht zeigen kann, wie das ganze Buch eigentlich funktioniert. Aber es ist nun mal so. Und ich habe mir überlegt, ich werde ein ganz kleines bisschen mal versuchen, durcheinander zu lesen. Ich hoffe, dass ich euch nicht total durcheinander bringe, aber ich werde einfach die Verbindungen mündlich dann verknüpfen, hoffe ich. Ich fange mal ganz von vorne an. Also wir befinden uns im Hier und Jetzt. Eine Jeans, ein Pullover, ein T-Shirt, eine Wetterjacke. 3 Schlüpfer, 3 Unterhemden, 2 Paar Socken. Ein paar Freizeitschuhe, ein paar Hausschuhe. 3 Handtücher, ein Geschirrtuch, 2 Taschentücher. Ein Teller, eine Schüssel, eine Tasse, eine Kanne, ein Salzstreuer, eine Frischhaltedose, ein Satz Besteck. Ein Kissen, ein Kissenbezug, 2 Wolldecken, ein Bettlaken, ein Bettdeckenbezug, ein Schlafanzug. Unterschreiben Sie hier. In Flugzeugen gibt es keine 13. Reihe. Die Deutsche Bahn hat keinen Waggon mit der Nummer 13. Und in keinem der Hotels, in denen ich gearbeitet habe, gab es ein Zimmer 13. Auf das 12. folgte gleich das 14. Wie seltsam also, dass, als ich von der Kammer komme, wo ich meine Sachen abgegeben und neue bekommen habe, einen ganzen Arm voller fremder Sachen, ich vor einer Tür mit der Nummer 13 stehe, dass man mir aufschließt. Ich trete ein, die Tür fällt ins Schloss, ich bin allein. Ich werfe die Sachen aufs Bett und gehe sofort hinüber zum Fenster. Man sieht den Hof, den Rasen, die Wäscherei und die angrenzenden Wirtschaftsgebäude. Darüber der Himmel wie ein aufgehängter Lappen. Kein ruhiges, gleichmäßiges Grau, sondern so ein Drecksgrau. So ein Waschmaschinenabwassergrau, wenn es aus dem Schlauch ins Waschbecken schießt. Ich drehe mich um. Der Blick hat nicht viel Platz zum Herumstreifen. 2 mal 4 Meter. Ein Tisch, ein Bett, ein Stuhl, ein schmaler Metallschrank, ein Standregal. Der Boden ist gefliest. Die Fliesen haben die gleiche Farbe wie die Haut starker Raucher. Polly ist nicht hier. Wäre sie jetzt da, würde sie zuerst die kleine runde Plastikplakette mit der eingestanzten schwarzen 13 von der Tür abmontieren und stattdessen mit Tesa einen Zettel rankleben. 12a. Polly fehlt mir. Sie fehlt mir wie verrückt. Ich halte mich am Fensterbrett fest und lege die Stirn gegen die Scheibe, schließe die Augen. Polly? 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 Als es klopft, zucke ich zurück und fahre herum. Ich habe nicht einmal Zeit, meinen Gesichtsausdruck zu wechseln. Schon geht die Tür auf und eine Frau, die ich nicht kenne, steht im Raum. Ich wische mir kurz übers Gesicht. Milana Helmholtz? Ich sage nichts, nicke auch nicht. Ich sehe sie einfach an. Ich bin Frau Hartwig. Sie kommt auf mich zu, hebt mir ihre Hand entgegen, drückt meine. Frau Klemm und Frau Zenker zeigen Ihnen die Bücherei, die Waschküche und die Kantine. Kommen Sie. Der Gang ist beige. Rechts gehen Türen ab. Sie sind klinkenlos und aus Stahl. Es riecht nach Sakrotan. Die Bücherei besteht aus einer Regalwand. Das Holz ist rissig. Man bleibt mit dem Ärmel hängen, wenn man zu dicht daran vorbeigeht. Die Bücherei ist einmal wöchentlich geöffnet. Es stehen nur Schmöker drin, zerlesene Taschenbücher und alte, schwere Schinken. Ich lasse meinen Blick über die Kategorien streifen, die jemand mit Kuli auf gelbe Zettelchen geschrieben und an den Regalbrettern befestigt hat. Heimat, Liebe, Natur. Ich bin wegen Betrug hier, sagt die, die Ilka heißt. Sie erzählt es, ohne dass ich danach gefragt habe. Sandra wegen schwerer Körperverletzung. Ich sehe kurz auf Sandra. Sie ist vielleicht 1,65, hat schwarze Locken, schulterlang, ein fleischiges Gesicht, ihre Augen sind wach und beweglich. Ihr Körper wirkt zusammengestaucht, dicht, schwer. Sandra sieht so aus, als würde da, wo sie hinschlägt, so schnell nichts nachwachsen. Es war Notwehr, sagt Sandra. Er hat so hingebogen, als ob ich ihn absichtlich angegriffen hätte. Und? Hast du? Frage ich. Erst als sie keine Luft mehr bekommen hat, sagt Ilka. An der Leichtigkeit, mit der sie die Sätze hin und her springen lassen, merke ich, dass sie dieses Gespräch nur für mich führen. Sie wissen all diese Dinge längst voneinander. Es ist ihre Art, sich vorzustellen. Ihre Art, mich aufzunehmen. Es mir zu erleichtern, hier anzukommen. Ankommen. Das Wort klingt nach einer Reise, die nach Strapazen und Abenteuern endlich dahin führt, wo man hin wollte. Kurz geht mein Blick aus dem Fenster in den zerwühlten Himmel, rutscht ab und prallt gegen die Mauer, die unser Gelände hier umzieht. Früher war es ein Klostergelände. Aus irgendeinem Grund denke ich Heimat, Liebe, Natur, drehe mich um und sage: Okay, jetzt die Waschküche. Später haben sie mir noch die Kantine gezeigt. Drei von uns können abwechselnd hier und in der Küche arbeiten, sagte Sandra. Ich habe mich mit an ihren Tisch gesetzt, mich den anderen vorstellen lassen, und wieder haben sie es mir leicht gemacht. Ich musste nur nicken und hin und wieder lächeln. Warum bist du hier? Fragt Ilka plötzlich, als wir nach dem Abendessen durch den Gang gehen. Vor Nummer 13 bleibe ich stehen. Um 9 ist Nachtverschluss und morgen früh geht es zu Tillmanns. Arbeit ist etwas Seltenes hier, hatte Sandra betont, ein Ausblick. Es gibt nicht viele Werkstätten, die mit Strafvollzugsanstalten zusammenarbeiten. Ich habe Glück. Ich habe einen Platz zugeteilt bekommen. Manche Frauen müssen den ganzen Tag in ihrer Zelle hocken. Taschen. Tillmanns fertigt Taschen an. Mila? Ich schrecke zusammen. Sehe sie an. Ich habe jemanden umgebracht. An dieser Stelle endet der erste Teil. Das ist der kleinste, der winzigste. Und dann geht es so weiter, 2 Monate zuvor. Und das wäre der Teil, der von Erfurt inspiriert ist. Wenn man so wie ich als Fremde nach Erfurt kommt, dann ist man fasziniert von diesem wahnsinnigen Gassengewirr und dieser Undurchsichtigkeit. Also ich habe mich hier ständig verirrt und bin zu spät gekommen und so, weil ich das sehr verwirrend finde. Und genau diese Erfahrung ist da auch drinne. Und wie Yves auch gesagt hat, diese ganze Besetzer-Sache. Wir lernen diese Milana da kennen, wie sie auf der Flucht ist mit ihrer Freundin Polly. Wir wissen nicht wovor, beziehungsweise im Grunde wissen wir es natürlich doch, weil wir ja jetzt schon den Anfang kennen. Wir wissen, es hat einen Mord gegeben. Wir wissen auch schon quasi die Täterin. Und das ist eigentlich der Witz an diesem Buch. Es ist ein Thriller und bei einem Thriller geht es normalerweise darum, wer hat wen umgebracht und warum. Und das ist eigentlich schon gleich klar. Also zumindest ist klar, wer wen. Und was überhaupt passiert ist. Und für mich war spannend, einen Thriller zu schreiben, bei dem überhaupt nicht das Wichtigste ist, sondern dass man als Leser merkt, es gibt noch ein ganz anderes Geheimnis. Es gibt ein Rätsel in diesem Buch, das diese beiden Frauen umgibt, wie so eine Aura quasi. Und das ist eigentlich das, was einen in dieses Buch reinzieht. Und das ist das, was man gerne wissen möchte, was da passiert. Und wenn ich Glück habe als Autorin, funktioniert das wirklich so, dass es sich tatsächlich erst auf der letzten Seite und im letzten Satz auflöst. Und ich habe einige Leser, die sagen, das hat genauso funktioniert. Das ist für mich immer eine Freude. Und deswegen sage ich, wenn Sie oder wenn ihr Lust habt, dieses Buch zu lesen, tut nicht die letzte Seite zuerst aufschlagen, ja? Wirklich. Es ist, ihr bringt euch ein bisschen um eine Überraschung. Ich mache jetzt etwas anderes. Ich fange jetzt mit dem allerletzten Teil an. Und lese ein kleines Stück. Da ist die Milana, die wir jetzt kennengelernt haben im Knast, 7 Jahre alt. Das Gasthaus zum Anker war bekannt für seinen Bohneneintopf. Wenn Ma mich morgens weckte, standen schon große Töpfe auf dem Herd und es duftete im ganzen Haus nach Majoran und Bohnenkraut. Draußen auf der Schotterstraße wartete Jenny Ziegler mit ihrem pinkfarbenen Scoutranzen auf mich. Ich konnte sie nicht leiden, aber das hielt sie nicht davon ab, mich jeden Morgen abzuholen. Kam ich mittags aus der Schule zurück, waren die Tische gewischt, der Boden gescheuert. Eine Handvoll Leute saß im Schankraum und aß etwas, doch das richtige Geschäft begann erst am Abend. Dann stand Ma am Tresen und zapfte Bier. Ich lag im Dunkeln im Bett, und wenn ich keine Kassetten mit dem Walkman hörte, dann lauschte ich auf das Lachen und die leise Musik von unten. Papa machte nicht mehr hinterm Tresen mit. Er arbeitete nur noch im Hintergrund, wie er sich ausdrückte. Tagsüber saß er in seinem Arbeitszimmer, telefonierte mit den Brauereien, erledigte die Bestellungen. Er tippte Zahlen in den Taschenrechner und klapperte mit der Schreibmaschine. Wenn er die Buchhaltung machte, lag der ganze Schreibtisch voller Zettel. Gegen mittags kam er die Treppe herunter in die Küche, setzte sich auf seinen Stuhl, einen Zeichenblock auf dem Schoß. Wenn ich ihn bestürmte, mir etwas vorzulesen, dann las er Der Goldkäfer und Die Grube und das Pendel oder Der Untergang des Hauses Ascher. Geschichten sind etwas ganz Besonderes, sagte er mir. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann geht das irgendwann weg. Aber Worte, die bleiben manchmal für immer. Ma ärgerte sich darüber. Mila ist zu klein für Edgar Allan Poe, da kriegt sie Albträume. Sie legte uns Bootsmann auf der Scholle hin. Das war auch ganz okay. Aber sobald sie aus der Küche war, bettelte ich Papa an, bis er schließlich den Bootsmann-Umschlag um das Po-Buch legte und weiter vorlas. Lieber als Bücher mochte Ma Spruchweisheiten. Sie hatte eine Sammlung Geschirrtücher, die sie in unserer Küche und im Schankraum über dem Klavier aufgehängt hatte. In den Stoff war gestickt: Borgen bringt Sorgen oder verlierst du auch die Schuhe, so behältst du doch die Füße. Warum das Gasthaus zum Anker hieß, war rätselhaft. Denn es stand an keinem See oder Flussufer, sondern in der Mitte des Dorfs direkt an der Straße. Die Elbe floss 3 Kilometer weiter. Das einzige Gewässer in der unmittelbaren Nähe war ein Weiher. Der Rätsel um den Namen des Hauses ließ mir keine Ruhe. Ich fing an, systematisch nach dem geheimnisvollen Anker zu suchen. Ich war mir sicher, dass an einem vergessenen Versteck ein einsames, rostendes, bleischweres Leben führte. Womöglich auf dem weitläufigen Boden mit seinen spinnwebbehangenen Holzbalken, hinter den ausrangierten Sesseln, aus denen die Polsterung quoll, unter dem staubigen Weihnachtsbaumschmuck, der in Pappschachteln auf seine Zeit wartete, oder aber im Keller, bei Papas Weinbrandvorräten, neben den Kiepen mit Kartoffeln und Zwiebeln. Vielleicht hatte der Anker etwas mit dem Weiher zu tun. Dieser Weiher. Er übte einen Sog aus. Er lag am Ende des Dorfs hinter einem Schilfwald. Still wie der Tod lag er und übte diesen Sog aus. Auf jeden, glaube ich. Aber im Sommer war er für Kinder verboten. Für alle außer für mich. Die Wiesen dort waren feucht und fett. Ein modriger Geruch hing in der Luft. Flecken gelbgrüner Entengrütze schwammen auf der dunklen Oberfläche und Libellen standen in regellosen Wolken darüber. Spinnen liefen langbeinig über das Wasser, als wäre es fest. Ich ging immer hin, um Kaulquappen zu fangen. Manchmal schloss sich Jenny Ziegler mir an, aber sie sah sich dauernd um und jammerte. »Es ist doch verboten, Mila.« Ich reagierte nicht. »Und es stinkt so, als ob...« Sie verstummte und ging schneller, bis sie mit mir auf gleicher Höhe lief. Sie betrachtete sehr aufmerksam das Schilf, in das wir jetzt hineingingen. Es reichte bis über unsere Köpfe. Sie griff nach meiner Hand, als ob... »Als ob was?« »Na ja«, sagte sie nervös und leckte sich über die trockenen Lippen. »Du weißt schon, als ob etwas... Totes im Wasser ist?« Jenny Ziegler zuckte zusammen. »Es gab eine Geschichte in Schönewalde. Vor Jahren war einmal Mädchen verschwunden. Sie hatten sie überall gesucht. Erst hatten sie den Wald durchkämmt, dann die Felder. Und schließlich wurde der Weiher mit Stöcken abgesucht. Und dort hatte man sie endlich gefunden.« Sie war nicht ertrunken. Sie war ertränkt worden. Man habe sie aus dem Weiher geborgen, hieß es, aber sie sei nicht vollständig gewesen. Etwas Wichtiges an ihr hatte gefehlt. Dieses Etwas ließ mir keine Ruhe. Mir nicht, Jenny nicht und auch keinem anderen meiner Mitschüler. Es geisterte durch unsere Träume. Manchmal schreckte ich nachts hoch, weil ich von einer Armee abgetrennter Hände, Nasen und Finger verfolgt worden war. Aber vielleicht war das etwas noch etwas ganz anderes. Wenn wir die Erwachsenen darüber ausfragen wollten, sagten sie, das ist doch alles Blödsinn. Der Schäfer hat mal die Nachgeburten seiner Schafe in den See entsorgt, das ist alles. Sie sagten, das ist nur ein dummes Gerücht. Oder sie wurden schweigsam, sahen uns abweisend an und schickten uns weg. So aber huschte das Gerücht flüsternd zwischen uns Kindern hin und her, und das Unbegreifliche hielt sich darin und wuchs. Ich sah von der Seite zu Jenny, die jetzt mit aufgerissenen Augen auf das Wasser starrte. »Du denkst doch nicht gerade an die Nachgeburten, oder?« flüsterte ich. »Woran denn sonst?« Jennys Stimme klang piepsig. »An etwas anderes.« Offiziell tat natürlich jeder so, als wäre diese Geschichte mit den Nachgeburten der Grund, weshalb der Weiher gemieden wurde. Doch wenn jemand am Ufer stand und in das trübe Wasser schaute, sah keiner eine Nachgeburt dort auf dem Grund, sondern etwas anderes. Etwas Unkenntliches. Etwas Formloses. Etwas, das dem ermordeten Mädchen fehlte, als es aus dem Weiher gezogen wurde. Es lag da unten, vollgesogen, schlafend und von Fischen angenagt. An dieser Stelle wurde Jenny hysterisch. »Hör auf, Mila, du machst mir Angst. Wir dürfen überhaupt nicht hier sein. Was ist, ich meine, wann gehen wir endlich zurück?« Ich reagierte gar nicht. »Meine Eltern sind heute nicht da. Wir könnten uns Videos angucken«, sagte sie lockend. »Pretty Woman.« »Keine Lust«, sagte ich und lief weiter durchs Schilf. Jenny war ein Mädchen mit roten Locken, dicht wie ein Schafel, mit einem blassen, weichlichen Körper und ängstlichem Mund. Alles an ihr wirkte plump und unförmig, nur dieser Mund hatte etwas erstaunlich Bewegliches. Sie neigte zu häufigen Tränenausbrüchen, die von einem lebhaften Zittern ihrer Unterlippe angekündigt wurden. Anfangs hatte mich diese Unterlippe brennend interessiert, so wie alle anderen Kinder auch, und wir hatten uns vor Jenny gestellt und sie so lange angestarrt, bis sie vor Verlegenheit nicht mehr weiter wusste, bis die Unterlippe endlich bebte und die Tränen kamen. Später war mir das Weinen peinlich gewesen und wie jeder übersah ich es. Jenny war eine Klette, doch während alle anderen Kinder es schafften, die Klette auszureißen, hing sie an mir fest. Ich zog eine Tüte aus meinem Rucksack und Jennys Hysterie sackte zusammen. Ich wusste, dass sie lieber in einem Keller ohne Licht eingesperrt gewesen wäre, als hier am Weiher zu sein, aber sie lief nicht weg. Hatte sie Angst, mich hier allein zu lassen? Oder traute sie sich ohne mich nicht zurück durchs Schilf? Es war mir egal. Ich legte mich auf den Bauch und zog die Tüte langsam durchs Wasser, und während sie sich mit Kaulquappen und Seewasser füllte, stand Jenny reglos da. Dann und wann zog sie einen Fuß in die Höhe, unter dem sich eine Lache brackigen Wassers gebildet hatte. Sie jammerte nicht, sie bettelte auch nicht mehr, sondern fügte sich stumm in ihr Schicksal. Als die Tüte voll war, stand ich auf und wir gingen zurück. Im Winter war der Weiher zugefroren, der Schilfwald versteinert. Die Halme ließen sich brechen wie Glas. Im Winter durften alle Kinder zum Weiher. Sie fuhren Gleitschuh und kickten Tannenzapfen mit Stöcken über die winzige Eisfläche. Ich mochte den Weiher im Sommer lieber. Wenn ich Jenny Ziegler erstmal vergrault hatte, gehörte er mir allein. Ich hatte einen geheimen Fleck unter einer Trauerweide direkt am Ufer. Die Zweige griffen auf der einen Seite ins Wasser, zur Landseite hin hingen sie bis auf den Boden herab. Bog ich sie zurück und schlüpfte in den Zwischenraum, war ich in Halbreich. Halb Wasser, halb Land. Halb Licht, halb Schatten. Das Reich, das zum Totensee führte. Alle Kinder redeten nur vom Totensee, wenn sie den Weiher meinten. Der Name gehörte uns. Er war eins dieser Geheimnisse, das die Erwachsenen ausschloss und das wir flüsternd untereinander weitergaben. Jedes Besuchskind wurde eingeweiht. Vielleicht wussten wir Kinder mehr als die Erwachsenen. Wir wussten, dass alle Dinge mindestens zwei Namen haben. Einmal dachte ich, wenn Erwachsene vorher Kinder waren, müssten sie den Namen des Weihers kennen. Aber niemand schien sich zu erinnern. Und so stellte ich mir das Erwachsensein wie eine Krankheit vor, die nach und nach das Gedächtnis löschte. Ich wollte nie so werden. So, und jetzt überlege ich, ob ich euch die Stelle lese, an der die Milana das erste Mal die Polly sieht. Oder ob ich mir das zum Schluss aufhebe. Aber ich glaube, dann bringe ich euch noch mehr durcheinander. Ach nein, ich mach's doch so. Also, ich lese jetzt was ganz anderes. Und zwar ein Teil, Moment, der spielt in Mannheim. Das Schöne ist, wenn man Schriftstellerin ist, bekommt man öfter mal einen Preis, man bekommt öfter mal eine Auszeichnung. Und ich hatte zum Beispiel in Erfurt ja diesen Stadtschreiberpreis und habe dadurch hier auch viel Input bekommen, der irgendwann zu Output wird. Das ist wirklich, man kann das nicht bestimmen, es passiert irgendwann. Und in diesem Buch ist halt auch Erfurt mit drinne. Ich habe aber 2009 tatsächlich nochmal eine Stadtschreiberstelle bekommen, und zwar in Mannheim. Und da habe ich als Stadtschreiberin für Kinder- und Jugendliteratur gearbeitet, und Mannheim hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das ist eine wunderbare Stadt, die sehr gegensätzlich ist und sehr viel Energie hat. Und ich habe einen Teil, also einen dieser Blöcke, habe ich tatsächlich in Mannheim spielen lassen jetzt. Und die Stadt ist immer noch so präsent in mir, dass mein neuer Jugendthriller, den ich jetzt gerade schreibe, auch komplett dann in Mannheim spielt. Bevor ich diesen einen Teil daraus vorlese, wollte ich mal fragen, weiß einer oder eine von euch, was Mannheim wirklich von allen Städten in Deutschland so besonders macht? Die haben etwas, was keiner sonst hat. Wisst ihr das? Keiner
Ja,
weiß
die Söhne Mannheims.
Naja, das ist klar, ne? Eigentlich, es hat tatsächlich was mit der Stadtstruktur zu tun, also mit dem Aufbau der Stadt.
Wohnen im Quadrat, ja.
Genau, Mannheim wohnt, leben im Quadrat, ja. Also die haben tatsächlich Mannheim ist gebaut nach der Vorstellung einer idealen Stadt. Das ist auf dem Reißbrett entstanden. Und der sozusagen der älteste Stadtkern ist tatsächlich, also wie ein Schachbrett aufgebaut. Und man hat keine Straßennamen, sondern die heißen dann E3 oder so, ja. Also das ist ganz witzig, und das hat mich auch sehr fasziniert. Es kommt drin vor, deswegen sage ich das vorher, dass ihr wisst, worum es da geht. Ja. Okay. So, wir sind jetzt, diese Milana, die wir jetzt erlebt haben, ist jetzt 23 Jahre alt, lebt zusammen mit dieser Polly, die sie in ihrer Kindheit, der sie in ihrer Kindheit begegnet ist. Und eins kann ich verraten: Es scheint so, als ist Polly ein sogenanntes Wolfskind, also ein Kind, was tatsächlich in den Wäldern aufgewachsen ist. Und diese Milana entdeckt sie irgendwann und verrät sie aber nicht. Und sie freunden sich an, und ziehen irgendwann quasi auch zusammen und sie nimmt sie im Grunde einfach mit in ihr Leben hinein. Ja? Und das ist nochmal wichtig zu wissen, weil es gibt etwas offenbar an dieser Polly, was eigenartig ist und was an diesen, was an Mensch, was Menschen an ihr irritiert. Sehr guten Morgen, Frau Lehrerin. So stand es auf den Plakaten. Sie hingen im Potsdamer Hauptbahnhof. Keine Ahnung, wie lange schon. In den letzten Wochen war ich nirgendwo mehr hingefahren. Ich hatte im Wohnheimzimmer gehockt und für die mündliche gebüffelt. Jetzt bewerben Lehrer für baden-württemberg.de. Für nichts mehr hatte ich Augen gehabt, nur für meine Lehrbücher. Polly war auf Zehenspitzen durchs Zimmer geschlichen und hatte darauf verzichtet, Radio zu hören, um mich nicht zu stören. Während ich Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts, lineare Algebra und Didaktik paukte, hatte sie meinen Gürtel aus der Jacke gezogen, sich ans Fenster gesetzt und ihn stundenlang mit winzigen roten und schwarzen Knöpfen verziert. Jetzt war die Zeit der Stille endlich vorbei, die letzte mündliche Prüfung lag hinter mir. Als ich aus dem Prüfungsraum kam, hatte Polly neben zwei anderen Prüflingen auf einem Stuhl gewartet, mit einem Schirm neben sich und einer einzelnen Sonnenblume in der Hand. So wie sie mich sah, sprang sie auf und rief: »Überraschung!« Sie griff in ihre Tasche und zog ein Piccolo und zwei Plastikgläser heraus. »Herzlichen Glückwunsch!« Gleich als sie angefangen hatte, laut zu sprechen, hatten die anderen hochgeschaut. »Komm, wir gehen«, sagte ich und zog Polly die Treppe zum Ausgang hinunter. Ich hörte noch, wie sie hinter uns anfingen zu reden, schnappte das Wort »durchgeknallt« auf. Oder meinten sie »durchgefallen«? Ich zog Polly noch schneller die Treppe hinunter. »Hey, wir müssen anstoßen«, protestierte sie. Vor der Tür blieb ich endlich stehen und nahm Polly die Flasche aus der Hand. »Prost«, sagte ich und goss ein. Wir nippten an dem Sekt und sahen durchs Eingangstor nach draußen. Niemand war unterwegs. Der Wind schleuderte Blätter hoch und klatschte sie gegen die Hausmauer. Polly sagte: »Ich will noch nicht nach Hause. Ich kann die Bude gerade nicht mehr sehen. Alles riecht nach Prüfung.« Sie schüttelte sich. »Wie wär's mit...« Sie überlegte. »Shoppen in Berlin?«, fragte ich. »Ja.« »Warum eigentlich nicht?«, hatte ich gedacht. Zum Spazierengehen war es viel zu ungemütlich. Und schließlich war heute ein besonderer Tag. Ich hatte den theoretischen Teil des Lehramtsstudiums geschafft. Und Polly kam sowieso viel zu selten raus. Es fühlten sich zu viele Menschen von ihr gestört. Die S-Bahn fuhr unter dem »Sehr guten Morgen, Frau Lehrerin« Plakat ein. Wir fuhren nach Charlottenburg. Auf der Wilmersdorfer stürzte Polly in einen Handarbeitsladen, kaufte eine Rolle Silbergarn, ein Glas mit gemischten Pailletten und eine Klebepistole. Bei Woolworth erstand sie eine Tüte Muscheln. »Cool«, sagte sie draußen. Ihre Augen glänzten. »Ich will mal was mit unseren Winterstiefeln ausprobieren. Findest du nicht auch, dass sie ziemlich öde aussehen?« »Die sind genauso, wie Winterstiefel sein sollten. Warm.« »Die sind braun, Mila. Die haben nicht mal eine Schnalle. Strunzlangweilig. Ich habe mir gedacht, dass ein paar Muscheln und Pailletten am Umschlag ein bisschen Pep in die Sache bringen könnten.« Der Wind riss am Schirm. Pollys Zöpfe flatterten und lösten sich auf. Der Regen rann über ihre Stirn, doch sie lächelte. Die Menschen hetzten mit hochgeschlagenen Jackenkragen an uns vorbei. Wir stapften durch die Pfützen, spiegelten uns in den Schaufensterscheiben und ich dachte, wir haben es geschafft. Ich bin Lehrerin. Polly zerrte mich weiter über die Wilmersdorfer zurück auf die Kantstraße bis zu Humana. Sie sammelte diverse alte Armbanduhren zu 50 Cent das Stück in unseren Einkaufskorb und trug sie an die Kasse. Alte Herrenuhren, kitschige Damenuhren, Quarzuhren, deren Display tot war, Kinderuhren. Eine war ein Mickey-Maus-Kopf. »Du weißt doch nicht mal, ob sie gehen«, sagte ich. »Das ist völlig egal, ich brauch sie für...« »Ich habe eben eine Idee, lass dich überraschen.« Sie sah auf meinen Gürtel. Mit den winzigen Knöpfen war mein Gürtel wirklich absolut individuell. Draußen schnappte Polly sich mein Handy, hielt es sich wie ein Mikro vor den Mund und fing mitten in dem grauen, harten Regen zu singen an. Die Leute starrten uns an. Nein, nicht mich, sondern Polly. Sie starrten, als hätte sie zwei Köpfe. Es war immer dasselbe. Aber wir wollten uns nicht die Laune davon verderben lassen, nicht heute. Als wir durchgefroren und durchnässt waren, trotz des Schirms, suchten wir eine Kneipe. »Hey, das ist ja behaglich«, sagte Polly, als wir drin standen. Behaglich, so ein Wort verwendete nur Polly. Sie lachte, als wäre sie kurz vorm Ersticken und ein ganzer Tisch drehte sich zu uns um. Es war definitiv nicht behaglich hier, es war eine dieser Eckkneipen, in denen man rauchen durfte. Fette Schwaden trieben behäbig durch die Luft. »Wollen wir nicht lieber woanders hin?«, fragte ich. »Quatsch, ist doch cool hier«, sagte Polly. »Hat was von Abenteuer, man fühlt sich wie mitten im Waldbrand.« Noch mehr Tische musterten uns. Ich wollte zu einem der hinteren, dunkleren Tische gleich neben der Garderobe, aber Polly zog mich schon zu einem gut einsehbaren Fensterplatz. Eine Kellnerin näherte sich. Sie wirkte, als könnte sie dringend eine Bluttransfusion gebrauchen. Sie hatte aschfahle Haut, hängende Unterlider und Flecken im Gesicht, und Polly flüsterte mir fasziniert zu: »Die sieht aus, als würde sie sich nachts in einen Vampir verwandeln.« »Oder die Reste aus den Flaschen trinken«, flüsterte ich zurück. »Was darf's denn sein?« »Zwei große Kakao mit Rum«, sagte Polly, »und zweimal Käsekuchen. Oder willst du lieber Apfel?« »Ich nehme auch Käse«, sagte ich zu der Kellnerin. Als sie mich daraufhin mit einem Ausdruck anschaute, als wollten wir sie verarschen, fragte ich freundlich: »Sie haben doch Käsekuchen?« »Natürlich«, unterbrach Polly mich, »hier steht's doch, hausgemachter Käsekuchen.« Sie tippte dabei auf die Karte. Sämtliche Tische hatten jetzt ihre Gespräche unterbrochen. Ich presste die Lippen aufeinander. Immer. Es war immer dasselbe. Egal ob in der Disco oder im Supermarkt oder im Campus in Potsdam, wo wir wohnten. Dort konnte ich mit Polly nirgends mehr hin. Solange sie nicht sprach, ging es. Aber kaum fing sie an zu reden, wurden die Leute nervös. Ich hatte gedacht, dass ich mich irgendwann daran gewöhnen könnte, es übersehen könnte. Aber ich konnte es nicht. »Und Sahne für mich«, sagte Polly. »Bitte.« Die Flecken am Hals der Kellnerin hatten sich verändert. Sie waren röter geworden, als würden sie glühen. Sie richtete ihren geäderten Blick auf mich. Sie sah Polly an, als wäre das hier tatsächlich ein heimlicher Rückzugsort für Vampire und wir wären gerade mit lustigen Knoblauchgirlanden um den Hals hereinspaziert. »Ich denk mal, du gehst besser«, sagte sie. »Ich hab keine Lust auf so einen Scheiß.« »Wieso?«, fragte Polly. »Was haben wir denn gemacht?« »Bringen Sie doch einfach nur den Kakao«, sagte ich leise. »Danach sind wir auch schon weg.« »Sehr guten Morgen, Frau Lehrerin.« Als wir wieder in Potsdam ankamen, sprang mir erneut das Plakat ins Auge. Polly hatte die ganze Zeit nur schweigend aus dem Fenster gesehen. »Wer redet denn so? Sehr guten Morgen«, wollte ich sie aufmuntern, aber sie reagierte nicht. Schweigend lief sie neben mir her. Ihr hing die schrille Stimme der Kellnerin also auch noch im Nacken. Ich wollte sie abschütteln, doch diese Stimme saß fest. »Jetzt bewerben, Lehrer für Baden-Württemberg.de.« Ich blieb stehen. Ich sah das Plakat richtig an, ließ es in mein Gefühl ein. Und plötzlich hatte ich diesen Gedanken, dass es in einer anderen Stadt vielleicht anders wäre, dass die Leute, netter zu Polly wären. »Wir können alles außer Hochdeutsch«, las Polly das Kleingedruckte auf dem Plakat. »Die haben wenigstens Humor.« Die Entscheidung war schon gefallen. Ich würde mich in Baden-Württemberg um eine Referendarstelle als Musik- und Mathematiklehrerin bewerben. »Was soll denn das eigentlich heißen, K15?« fragte ich und studierte die Adresse der Schule auf dem Briefkopf. »Ich meine, du hast gesagt, die Wohnung liegt in der Nähe der Schule, aber hier steht Johannes-Kepler-Schule K15.« Der Zug summte. Draußen zischte Hildesheim vorbei. In 3 Stunden würden wir in Mannheim ankommen. Die letzten Wochen waren mit Organisieren, Packen und Wohnungssuche dahin geflogen. Als wir eingestiegen waren, hatten Polly und ich einen Zugabteil ganz für uns. Doch in Braunschweig hatte ein Typ die Glastür aufgeschoben, kurz etwas gemurmelt und dann seinen Rucksack auf einen freien Platz geworfen. Er trug einen grobmaschigen Strickpullover in einem abschreckenden Ocker und ein Hemd darunter. Als wäre das nicht schlimm genug, zog er einen eselsohrigen Thriller aus dem Rucksack, auf dessen Cover blutige Hände über eine Glasscheibe tasteten. Als er anfing zu lesen, machte Polly übertriebene Gesten, wies erst auf die Glastür, dann auf das Cover, dann tat sie so, als würde sie sich erwürgen, und wies mit großen Augen auf ihn. Ich hatte in mich hineingegrinst und mir nochmal die Korrespondenz mit der Schule in Mannheim herausgenommen. »Was hast du gesagt?« fragte Polly und sah hoch. Sie hatte einen Reiseführer von Mannheim auf dem Schoß. »Die Schule«, sagte ich und tippte auf den Umschlag, »hat keine richtige Adresse.« Polly griff danach, warf einen Blick darauf und sagte: »Hier steht's doch, K15.« »Davon rede ich ja, sieht aus wie ein Aktenzeichen.« »Nee, das habe ich dir doch schon erklärt, dass die Schule im K-Quadrat liegt«, sagte Polly und las weiter. Der junge Mann hatte in dem Moment, in dem Polly angefangen hatte zu sprechen, aufgehört zu lesen. Sein Kopf war hochgezuckt, als hätte ihn etwas gebissen. Er sah Polly entgeistert an. »Nicht schon wieder«, dachte ich, beschloss aber einfach so zu tun, als würde ich es nicht merken. Außerdem war meine Frage noch nicht beantwortet. »Wie, du hast mir das schon erklärt?«, fragte ich. Als ich die Wohnung gefunden habe, sagte Polly, ohne aufzusehen, da habe ich dir doch erklärt, dass sie ganz in der Nähe der K-Quadrate ist. In den Quadraten gibt's keine Straßennamen. Quadrate? Polly senkte den Reiseführer. Mannheim ohne Quadrate wäre wie die mecklenburgische Seenplatte ohne Seen, sagte sie und hielt den Reiseführer hoch. Mannheim, Leben im Quadrat. Der Slogan stand fett auf dem Cover. Es ist ein Buchstaben-Zahlensystem. Es funktioniert wie beim Schach. Das müsste dir als Mathematikerin doch gefallen, erklärte sie. Wenn ich dir sage, ich ziehe meinen Springer auf C3, dann weißt du doch sofort, wo der steht, oder? Aber wie klingt denn, ich wohne in C3, sagte ich, als würde man im Knast wohnen. Oder in O2, sagte Polly und kicherte. Zu jedem Handyvertrag gibt's eine Wohnung gratis dazu. Sie wollte weitersprechen, da platzte der Typ dazwischen. Ich hatte ihn fast vergessen. Hallo? Er hatte den Thriller zugeklappt. Ich sah auf den Titel »Ich bin dein Henker«. Was Klamottengeschmack anging, stimmte das auf jeden Fall. »Aber sonst ist alles okay mit dir?«, schnauzte er Polly an. »Ja, danke uns selbst«, fragte Polly freundlich zurück. Da schnappte er sich seine Jacke und den Rucksack und stürmte aus dem Abteil. Als wäre es voller Hornissen. Die Tür blieb offen. Auf dem Gang drehte er sich noch einmal um und als er merkte, dass ich ihn beobachtete, stürzte er weiter, als säßen die Hornissen ihm schon im Nacken. »Was habe ich denn jetzt falsch gemacht?«, fragte Polly leise. »Gar nichts.« Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Okay. Unsere Wohnung lag im Jungbusch. Der Vermieter, Tobias, war für ein Jahr in Australien. »Der Jungbusch ist ziemlich berüchtigt«, hatte Polly gesagt, als sie die Wohnung bei Studenten-WG entdeckt hatte. »Was soll das denn heißen, berüchtigt?«, hatte ich gefragt. »Naja, schäbig«, hatte Polly gesagt, »und cool, so wie Kreuzberg in Berlin vielleicht, berüchtigt eben.« Jetzt, als ich den Koffer über die gerissenen Gehwege rollte, verstand ich, was Polly gemeint hatte. Die Gegend war unsaniert, die Fassaden bröckelten. Die Häuser trugen Graffiti, schmissige Kunstwerke, eine selbstsicher krakelnde Geheimschrift quer durch die Straßen und Gassen. Ja, es war cool, im Jungbusch zu wohnen. Leerstehende Wohnungen gab es nicht. Was leer stand, wurde besetzt. Das Leben blühte, es gedieh in jeder Ritze, streute sich über- und unterirdisch aus. Was Parterre lag, wurde Kneipe oder Bar. Live-Musik war ein Markenzeichen des Viertels. Unser Haus lag in der Hafenstraße. Es war ein Block aus Blech. Ich sah sofort, dass er sich im Sommer mit Hitze aufladen würde, bis man die Fensterbretter nicht mehr würde anfassen können. Im Winter würde man daran festfrieren. Das gefiel mir. Den Schlüssel für die Wohnung sollte ich bei Sabine Rambart abholen. Es war die Wohnung im ersten Stock. Als ich dort klingelte, wartete Polly draußen vor der Haustür. Wir wollten kein Risiko eingehen. Nach dem dritten Klingeln öffnete sich die Tür und ein Beagle stürzte heraus, sprang um mich herum, als wäre ich eine Litfaßsäule. Er beschnüffelte meine Beine, wedelte mit dem Schwanz, bekam sich vor Freude gar nicht mehr ein. »Mensch, Donner, jetzt lass doch mal!« Ich sah auf. Ein etwa 19-jähriges, sehr blasses Mädchen bückte sich nach dem Beagle und reichte ihn an einen jungen Mann weiter, der ihr über die Schulter schaute. »Bringen Sie mal in die Wohnstube, da liegt Ihre Decke«, sagte sie. Dann riss sie die Tür richtig auf, rief »Trara« und machte eine einladende Handbewegung in die Wohnung. Ich sagte nichts. Ich konnte nicht. Ich konnte sie nur anschauen. Sie war wunderschön. Sie trug etwas Schwarzes, gründlich Zerrissenes, mit lauter Riemen und Schnallen, und als sie lachte, bewegte sich der silberne Nagel in ihrer Oberlippe. Ihre langen, schwarzen Haare waren auf prachtvolle Art verlottert. Sie musste ewig gebraucht haben, bis sie so umwerfend verwahrlost aussah. »Kommst du jetzt rein oder wartest du hier auf den Bus?«, unterbrach sie meine Gedanken. Erst jetzt nahm ich die Musik wahr, die aus der Wohnung kam, das Gläserklirren und Lachen. »Ich komme gar nicht zur Party«, sagte ich stockend. »Ich bin Mila, ich meine Milana Helmholtz.« »Ach, du bist die, die bei Tobias einzieht«, sagte sie fröhlich. »Hi, ich bin Biene.« Sie hielt mir die Hand hin. Ihre Haut war weiß wie ein Waschbecken. »Das kann nicht natürlich sein«, dachte ich. »Das muss geschminkt sein.« Tiefschwarze Netzstulpen bedeckten das Handgelenk, jeder Finger war silberberingt. Ich drückte die Hand und erwartete, dass sie sich auflösen würde. Ihre Hand war warm und fest. »Kannst trotzdem reinkommen«, sagte das Mädchen, das Biene hieß und eher Desdemona hätte heißen müssen. »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte ich. Biene grinste, drehte sich um und nahm einen Schlüsselbund von der Kommode. »Dritter Stock«, sagte sie, »Apartment 302, der Astronomieraum, die Tür rechts neben dem Felsen.« »Was?« Sie hätte auch in einer anderen Sprache reden können. Da drehte jemand die Anlage so laut auf, dass die Wände zu vibrieren anfingen. Sie machte eine entschuldigende Geste, drehte sich um und rannte in den Lärm. Die Tür fiel ins Schloss. Dritter Stock, sagte ich. Sie hat Astronomieraum gesagt. Keine Ahnung, was das sollte. Ganz einfach, sagte Polly im Eingang. Das hier war meine Schule. Sie wies auf eine Schulklingel, eine große Schelle aus Metall, die eingerostet über der Haustür hing. Und hier hat mal ein Aufseher oder sowas gesessen. Ihr Blick ging auf ein Fensterchen, eine Art Pförtnerloge. Ich stellte mir vor, wie das Fenster mal geblitzt hatte. Jetzt war es mit Hanuta-Aufklebern von Fußballern übersät. Eine Schule. War das ein gutes Zeichen? Automatisch dachte ich an die Schule in K15. Was würde mich dort erwarten? Wie wäre wohl mein Mentor oder meine Mentoren? Ich hatte schon Horror-Stories gehört. Würden die Schüler mich mögen, die Kollegen? Los jetzt, sagte Polly. Ich hatte nicht vor, hier zu übernachten. Sie griff nach dem Koffer und gemeinsam schleppten wir ihn die 3 Stockwerke hoch. Die ehemaligen Klassenzimmer waren zu Wohnungen umgebaut worden, zu Apartments, wie die blasse Biene gesagt hatte. Apartments. Der Name war das Modernste daran. Neben den Wohnungstüren hingen noch die Plastikschildchen von damals, einst weiß, jetzt grau und von haarfeinen Rissen durchzogen, die in schwarzen Buchstaben den Namen des Klassenraums bekannt gaben. Physikkabinett. Werkraum. Lehrerzimmer. Im 3. Stock gab es 2 Türen nebeneinander. Vor der, die zum Deutschraum führte, lag ein monströser Felsbrocken. Pappmaché, sagte Polly und hob ihn an. Naja, warum nicht? Briefmarken sammeln ist ja auch inzwischen die totale Mottenkiste. Stell dir dagegen mal vor, jemand sagt dir, du, ich habe da eine tolle Sammlung Felsbrocken zu Hause. Da schmelze ich dann natürlich sofort dahin, sagte ich und fummelte mit dem Schlüssel an unserer Tür herum. Polly entzifferte das Namensschildchen unter der Klingel nebenan. B. Flösso, flüsterte sie. B. Wofür das wohl steht? B. wie bunter Brockenbesitzer? Bündnis der Bärenbändiger? Oder Bereich der Bühnenbildner? Dann war unsere Tür offen. Polly wendete sich sofort von der Nachbarstür ab und stürzte an mir vorbei in die Wohnung. Als erstes lief sie zum Fenster. Der Blick ging auf den Rhein, auf 2 Kräne, die wie mit Mäulern in den Himmel griffen, und eine Berglandschaft aus Containern. Moosgrüne Evergreens, Haarparkleuts in staubigem Orange und blau-weiße Samskips. Klasse, rief sie, einfach klasse. Ich rollte den Koffer in eine Ecke und sah mich um. Ein kleiner geweißter Würfel mit Kochnische. Ein rotes Plüschsofa, ein Kokosteppich, marokkanische Lampen. Gemütlich, sagte ich. Nach dem Studentenwohnheim in Potsdam würde dies unser erstes eigenes Zuhause werden. Das Wohnheim. Zimmer 12. Das letzte im Gang. Ganz am Anfang, als wir gerade eingezogen waren, hatten die Studenten in unserem Gang noch gelacht, wenn ich mit Polly in die Küche ging, um dort, wie alle anderen auch, Nudelsuppe zu kochen oder Spiegeleier zu braten. Sie hatten gelacht, als hätte ich einen originellen Witz gemacht. Aber nach und nach verstummten sie. Dann wichen sie uns aus. Irgendwann hatte Polly aufgehört, das Zimmer zu verlassen. Sie kam nur noch in dringenden Fällen heraus. Eines Nachts hatte jemand mit rotem Permanentmarker Freakshow auf unsere Tür gekrakelt. Das Zeug ließ sich einfach nicht abschrubben. Aber sie hätten Polly zumindest nie an den Hausmeister verpfiffen, obwohl sie ohne Erlaubnis bei mir wohnte. Trotzdem hatte ich immer Angst, es könnte herauskommen. Und Polly auch. Hallihallo, ich bin Ihr Mentor. Ein Mann in Jeans und mit sorgfältig verwuscheltem Haar kam im Lehrerzimmer auf mich zu. Jens Klare. Eine Mentholwolke begleitete ihn. Offenbar benutzte er Mundspray. Wir zwei werden also in den nächsten Monaten miteinander arbeiten, wirbelte mir ein neuer, minzerhaltiger Satz entgegen. Die Zähne, die sein Lächeln enthüllte, wirkten so weiß und makellos, dass ich nur mit Mühe den Blick losreißen konnte. Zähne wie aus der Cookie-Dent-Werbung. Unsere Schüler beißen nicht, Frau Helmholtz. Darf ich vielleicht Milana sagen? Er hielt mir die Hand hin. Also, ich bin Jens. Wieder dieses puderzuckerweiße Lächeln. Ich nickte überrumpelt und ließ es zu, dass er meine Hand nahm und schüttelte. Na prima, dann mal los, sagte er, und ich konnte gerade noch verhindern, dass er mir die Tasche abnahm. Ab ins Krisengebiet 9b. Er ging mit mir den Korridor entlang, und sobald ein Schüler uns entgegenkam und ihn grüßte, rief er zurück. Moin, Senius, Kevin. Oder Aloha, Lena. Oder Tachchen, Tachchen, ihr 3. Das war ja nicht zum Aushalten. Dieser Jens war mindestens Ende 40, trug ein T-Shirt, auf dem Kermit als Surfer abgebildet war. Und was viel schrecklicher war, er schien wahnsinnig stolz auf seinen auf jugendlich getrimmten Tonfall zu sein. Es war dieser Tonfall, den ich selbst früher immer gehasst hatte. Fehlte nur noch, dass er Schalömchen sagte. Ob andere Mentoren auch so waren? Wir traten in den Klassenraum. 25 Neuntklässler schrien durcheinander, kabbelten sich, hörten Musik übers Handy. Mein Herz schlug einen Tick schneller. »Hi, Folks«, rief Jens Klare. »Jetzt fahrt mal die Lautstärke runter. Piano, Piano.« Ich sah meinen Mentor betreten von der Seite an. Jetzt setzte er sich halb auf den Lehrertisch und während alle sich auf ihre Plätze verzogen, sagte er jovial, »Leute, ich will euch jemanden vorstellen.« Alle schauten mich an. Ein paar Jungs grinsten. Ich fühlte mich wie ein Jux auf Beinen. Die meisten verzogen keine Miene, nur zwei Mädchen lächelten mich schüchtern an. Eine trug ein Kopftuch, hatte aber wie zum Trotz ihre Brauen in einem feurigen Zickzackmuster rasiert. Die andere hatte mausblondes Haar und sie trug es wie ich 10 Jahre zuvor glatt herunterhängend. Diese unentschlossene Länge, weil Ina mir nicht erlaubt hatte, es richtig abzuschneiden, genau bis zur Schulter, weder lang noch kurz. Ich lächelte zurück. »Also«, sagte Jens Klara, »das hier ist Frau Helmholtz, die neue Referendarin.« Er warf sein glatt weißes Lächeln in meine Richtung. Ich trat automatisch einen Schritt nach vorn, als hätte er mich angestupst. »Guten Morgen«, sagte ich. »Ist schon längst Mittag«, brüllte ein schwarzhaariger Junge aus der dritten Reihe zurück. Die Klasse reagierte mit Gelächter. »Nicht so, Kenan«, rief Klara vom Tisch. »Klar?« »Klar, Herr Klara«, rief der Junge, der Kenan hieß, und wurde wieder mit ein paar Kicherern belohnt. »Ich wollt's nur gesagt haben.« Ich musste darauf reagieren, damit sie mich ernst nahmen. Aber ich konnte nicht. Ich fühlte mich plötzlich wie eine Schauspielerin, die auf der Bühne feststellt, dass das Stück, das gerade gespielt wird, nicht das ist, was sie gelernt hat. Dabei hatte ich mich doch vorbereitet. »Also, ich werde euch dieses Halbjahr in Musik unterrichten«, sagte ich. Ich bemühte mich um einen Tonfall, der sich nicht anbiederte. »Nicht zu jovial«, sagte ich mir, »aber auch nicht zu ernst.« Doch im Gegensatz zu Jens Klare, der auf dem Tisch sitzend mit dem Fuß wippte, als würde er einen Song hören, fühlte ich mich automatisch steif und altjüngferlich. Bevor ich aber selbst unterrichte, werde ich den Unterricht ein paar Wochen lang von der letzten Reihe aus beobachten.
»Wie? Und dafür gibt's Geld?« rief Kenans Banknachbar. »Fürs Rumhocken? Da werde ich auch Lehrer.«
Kenan fing brüllend an zu lachen und versetzte seinem Nachbarn einen anerkennenden Boxhieb gegen die Schulter. Jens Klare reagierte nicht darauf. Ich merkte, dass ich langsam ärgerlich wurde, beschloss aber, dass Streit die falsche Art war, eine Freundschaft mit der Klasse zu beginnen, und ging steif durch den Raum zu meinem Platz. Mein Stuhl stand ganz hinten, fast in der Ecke. Als ich mich setzte, kam ich mir einen Moment lang so vor, als müsste ich eine Strafe abbüßen. Schon nach 4 Wochen hatten Polly und ich unsere Rituale. Eins davon war, samstags ins Orion zu gehen. Nicht nur Polly freute sich darauf, lackierte sich die Nägel und föhnte sich und mir trällernd die Haare, auch ich selbst war froh, mal was anderes zu sehen als den Klassenraum. Wir zogen hohe, schwarze Schuhe an, deren Spitzen Polly mit Textillack flammend rot eingefärbt hatte, malten uns Silber auf die Lider, flatterten durch die Wohnung wie aufgeregte Papageien. Als wir die Wohnungstür öffneten, fielen uns 2 neue Felsbrocken ins Auge.
»Vielleicht soll hier Prometheus gedreht werden«, überlegte Polly. »Auf dem Ding soll er angekettet werden und der Adler frisst seine Leber.« Sie warf sich auf den größten Brocken und schlug dann um sich, als würde sie von einem Schwarm Adler angegriffen.
»Wenn schon, dann der Bussard wegen dem B.«
Ich schloss die Tür ab. »Lass den Scheiß«, sagte ich, als Polly mit ihrem Gezappel die gelben Gummistiefel umwarf, die immer auf der Schwelle standen. Gelb, mit einem orangen Rand. Wozu brauchte man Gummistiefel in der Stadt? Ich stellte sie ordentlich wieder hin. Dabei fiel mein Blick erneut auf das Namensschild. B. Flösso. Polly war von den künstlichen Brocken fasziniert, mir gefiel das B. Manchmal fragte ich mich, ob alles passiert wäre, wenn anstelle des Bs einfach nur Beata dagestanden hätte oder Bernd. Das B war geheimnisvoll. Es ließ sich mit allem füllen. Wir bekamen B nicht zu Gesicht. Aus irgendeinem Grund liefen wir uns nie über den Weg. Anfang hatte mich das gewundert, dann nicht mehr. So wie 2 Uhren in weit voneinander entfernten Ländern, zwar in verschiedenen Stunden, aber dennoch im selben Takt ticken, so tickte auch unser Leben auf parallelen Bahnen. Wir lebten unsichtbar nebeneinander her und es machte mir Spaß, auf die Geräusche in der Wohnung nebenan zu lauschen. Was uns auffiel, B. bekam oft Besuch. Mädchen im Alter meiner Schülerin, manchmal ein Junge, wie ich mit einem Blick durch den Spion feststellte. 2-mal die Woche kam einer die Treppe hoch, klopfte an B.'s Tür,
Und sobald der Summer ertönte, griff er oder sie nach den Gummistiefeln und verschwand in der Wohnung. Kurz darauf ging in der Wohnung das Radio an. Faszinierend. Wenn der Besuch gegangen war, standen die Stiefel wieder auf der Schwelle. War B eine Frau oder ein Mann? Wie alt war er oder sie? Was waren das für Schüler? Wieso trugen sie die Stiefel hinein und wieder hinaus? B war ein Rätsel für mich. Während Polly sich also täglich fragte, wozu die Felsbrocken wohl da seien, bereitete es mir Vergnügen, mir nebenan ein Gesicht vorzustellen, das ich an dem einen Tag vor dem Spiegel rasierte und am anderen die Lippen schminkte. Okay. Lass jetzt mal ein bisschen was aus. Es geschieht jetzt ein Unwetter, ein ziemlich heftiges Gewitter und das habe ich jetzt alles weglassen, auch die ganzen Sachen, wie sie sich einleben und so weiter. Und wir sind jetzt mitten im Gewitter. Polly stand vor dem Fernseher, der plötzlich still war, drückte auf die Knöpfe, ging zum Radio, drückte dort, ging dann zum Laptop, zum Kühlschrank und nachdem sie ihre Runde beendet hatte, drehte sie sich zu mir um und sagte, ich glaube, wir haben ein Problem, Mila. Wir sind gegen alles versichert, aber nicht gegen Überschwemmung, Schneedruck und dreimal darfst du raten, Blitzschlag, sagte ich. Exakt. Genau in diesem Moment setzte der Sturm für einen Herzschlag aus und wir hörten den Schrei. Wir stürzten zum Fenster. Am Hafen bewegte sich etwas, da waren immer noch die Kids, da haben Kinder am Hafen gespielt. Aber dann sah ich nichts mehr, denn es pladderte vom Himmel und der Sturm ging dazwischen und verwischte alles. Polly aber musste etwas Bestimmtes gesehen haben, denn sie brüllte plötzlich auf und stürzte ohne Erklärung aus der Wohnung. Ich rannte hinterher und hatte Mühe, Schritt zu halten. Sie flog geradezu die Treppen hinab, stürzte aus dem Haus, rannte über die Straße zum Hafen, schrie dabei, schrie sich die Lunge aus dem Leib und dann sah ich es endlich auch. Sie waren zu viert. Drei waren etwa 12 Jahre alt, der vierte war älter und größer, er war der Anführer. »Das können Sie nicht machen«, schrie Polly und rannte durch den Sturm. Sie war klatschnass, die Haare hingen ihr im Gesicht. »Diese Schweine, feige Säcke, alle auf einen! Die bringen ihn um, Mila!« »Die wollen ihn wirklich umbringen.« Und dann sah ich, wen Polly meinte. Zum ersten Mal sah ich Vincent. Sie hatten ihn ins Hafenbecken geworfen. Dort schwamm er hilflos herum, während der Regen das Wasser peitschte. Sobald er versuchte, ans Ufer zu kommen, stachen sie mit Stöcken nach ihm, warfen Steine und trieben ihn zurück in die schwarze Brühe. Er schrie um sein Leben, aber niemand war draußen bei dem Wetter. Ihnen machte der Regen nichts aus. Das Adrenalin wärmte sie. In einem kurzen Moment, als der Sturm Atem schöpfte, um dann aufs Neue auszuholen, hörten wir sie brüllen. »Rechts! Er versucht, nach rechts zu entwischen!« »Los, treib ihn zurück, schlag ihn aufs Ohr!« »Ich glaube, er wird schon langsamer.« Während Vincent schrie und den Stöcken auszuweichen versuchte und irgendwann nicht mehr schrie, sondern einfach nur noch schwamm, sich über Wasser zu halten versuchte. Polly rannte wie eine Irre. Ich sah, wie die vier sich umdrehten. Und dann setzte mein Herz einen Schlag aus. Ich wollte Polly rufen, sie zurückrufen, aber der Sturm riss mir die Worte vom Mund. Der Älteste war Kenan. Als sie Polly sahen, fingen sie an zu lachen. Dann stellten sie sich in eine Reihe, bildeten eine Mauer. Sie taten es ohne besondere Eile. Polly, das sah ich ihren Gesichtern an, stellte keine Gefahr für sie dar, eher eine willkommene Abwechslung. Kenan schrie, »Na los, komm schon«, machte eine obszöne Geste und zog dann ein Klappmesser aus der Hosentasche ein. Messer. Polly wurde nicht langsamer. Genau wie vorher preschte sie ihnen mit fliegenden Armen entgegen. Und als sie nicht einmal den Büschen auswich, sondern einfach hindurchbrach, als ihr Heulen sich plötzlich zu etwas Seltsamem steigerte, etwas nie Gehörtem, etwas, das selbst mir ins Mark fuhr, ein einziger, langgezogener Laut, mit nichts zu vergleichen, kam plötzlich eine Unsicherheit zwischen den Peinigern auf. Und als Polly nur noch 5 Meter entfernt war, begann ihre Mauer zu zittern. Erst ein bisschen, dann immer mehr. Und schließlich zerfiel sie in ihre 4 Bestandteile. Die 3 Jüngeren spritzten als erstes weg. Kenan stand noch eine 1/2 Sekunde mit dem Klappmesser allein da, dann drehte auch er ab und rannte. Rannte wie die anderen. Rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Nachdem wir vom Arzt gekommen waren, setzte sich Polly zu Vincent. »Hab keine Angst«, sagte sie. »Es ist vorbei. Alles ist gut.« Vincent hockte verbunden auf dem Sofa, eine Decke um sich herum und schaute Polly an. Er sagte nichts. Seine Schweigsamkeit hatte etwas Absolutes. Er war wie eine fest verschlossene Tür. Aber er lauschte ihr. Er lauschte nicht, wie man aus Höflichkeit lauscht. Er lauschte konzentriert, fast leidenschaftlich. Er lauschte, als hätte er sein Leben auf diese Worte gewartet, auf Polly. Ich ließ den Blick verstohlen über ihn gehen, denn er reagierte verängstigt auf direktes Anschauen. Sobald ich die Hand hob, duckte er, sich war bereit aufzuspringen und wegzulaufen. Er sah dürr aus, der Blick war verwässert. Ich wollte mir nicht vorstellen, was ihm alles geschehen war. Der Grad seiner Verwahrlosung verriet, dass er schon lange, vielleicht schon immer, auf der Straße lebte. Polly hob den Blick und sagte, »Er bleibt erst mal hier, Mila.« »So, und jetzt möchte ich mal etwas auflösen. Das Buch ist so geschrieben, dass man eigentlich als Leser immerzu das Gefühl hat, man weiß, wo es lang geht, man weiß, man hat es alles verstanden, ist alles klar. Aber es ist so, es gibt in dem Buch immer wieder, also ich versuche in dem Buch immer wieder mehrere Fährten aufzutun, um den Leser genau auf die sozusagen falsche Fährte zu leiten und dann gibt es irgendwann einen Knack und man kriegt mit, hä? Das war ja alles ganz anders und plötzlich bekommt es eine ganz andere Lesart. Und das gibt es ganz oft im Kleinen, in diesem Buch immer wie so kleine Bögen, wo man immer wieder überrascht wird und immer wieder was anderes erfährt. Und es gibt es aber auch genauso im Großen. Also es gibt dieses ganze Geheimnis, was das Buch eigentlich verfolgt, löst sich am Ende auf und es bedeutet, dass eigentlich im Grunde die ganze Wahrnehmung kippt, dass man als Leser ganz überrascht ist, weil man weiß, ach so war das alles, dann stimmt das ja alles nicht, was ich vorher gelesen habe und man das Buch gerne nochmal lesen möchte. Und wie das jetzt im Kleinen funktioniert, das mache ich jetzt mal an diesem einen Beispiel klar. Und das ist jetzt wirklich nur so ein winziges Ding, ja. Manchmal hörten wir B duschen. Manchmal hörten wir, wie ein Stuhl gerückt wurde oder wie der Teekessel drüben pfiff. Und immer wieder hörten wir die Türklingel. Wir hörten, wie B dann durch die Wohnung ging, um auf den Summer zu drücken. Und dann kamen Schritte die Treppe hoch. Während Polly auf dem Sessel sitzen blieb und die Bündchen meiner alten Jacke mit Leder verstärkte und aufpeppte, stand ich von meiner Unterrichtsvorbereitung auf und schlich zum Spion. »Sie ist 15, würde ich sagen, vielleicht 16, flüsterte ich. »Vielleicht gibt B Musikunterricht?« »Klar«, sagte Polly, »und was für ein Instrument soll das sein? Luftgitarre?« Das stimmte natürlich, von nebenan war nie was zu hören, bis auf das Radio, das immer nach einer Weile anging. »Dann eben Nachhilfe«, sagte ich. »Ob man damit eigentlich mehr verdient als die 8,50 pro Stunde, die Paul mir zahlt?« Vincent hing an Polly. Er hing mit ihr an jeder Faser. Jetzt glaube ich sogar, dass Polly für ihn der einzige Mensch war, dem er vertraute. Ich war nicht eifersüchtig, ich war glücklich. Polly hatte nie Freunde gehabt. Während andere Leute zusammenzuckten, wenn ich mit Polly irgendwo auftauchte, schien Vincent nur bei ihr seine Angst zu verlieren. Und er hatte oft Angst. In den ersten Tagen schlief er kaum. Er zitterte, wenn ich ihn ansprach. Zitterte, wenn ich durchs Zimmer ging, beobachtete mich. Angespannt und wachsam. Nachts saß er wach oder lief durchs Zimmer, hin und her. Ich hörte seine leisen Schritte. Tagsüber zuckte er bei jedem Geräusch zusammen. Wenn an B's Tür die Klingel ging und wieder einmal Besuch kam, wenn dann das Radio nebenan ansprang, er zuckte auch zusammen, wenn ich mit den Töpfen klapperte. Nur Polly konnte Krach machen, so viel sie wollte. Sie konnte durch die Wohnung trampeln, sie konnte die Schranktüren zuschlagen, sie konnte laut und falsch singen. Er verfolgte all ihre Bewegungen vom Sofa aus, die Augen halb geschlossen, irgendwie selig. Abends, wenn die auf dem Fensterbrett aufgereihten Teelichter angezündet waren und die kleinen Flammen in der Heizungsluft tanzten, während Polly rote Perlen auf eine Tasche nähte, setzte er sich auf ein Kissen am Boden zu ihren Füßen. Ich dachte lange, dass Vincent deshalb so an ihr hing, weil sie ihn befreit hatte. Zwar hatten wir beide ihn aus dem Wasser gezogen, doch es war Polly gewesen, Pollys grandiose Selbstüberschätzung und ihr wutroter Sinn für Gerechtigkeit, der ihm das Leben gerettet hatte. Heute glaube ich jedoch, dass er sie auch vorgezogen hätte, wenn ich selbst ihn verteidigt hätte. Weil er Polly eben mehr mochte. So einfach war das. Er mochte ihre schüchterne und zugleich furchtlose Art. Ihr flog sein Herz zu, nicht mir. Von ihr ließ er sich beruhigen, schloss sogar die Augen, wenn sie mit ihm sprach. Nur seine Ohren zuckten und die Barthaare zitterten ganz leicht. Und dann, nach einer Weile, fing er an zu schnurren. So, und jetzt kommt das allerletzte, was ich mir aufgespart habe, und dann seid ihr entlassen. Und zwar gehen wir nochmal ganz zurück in die Kindheit. An die Stelle, wo
Milana der Polly das erste Mal begegnet.
Und zwar ist es in diesem Ort, was wir vorhin gehört haben, dieses Halbreich unter der Trauerweide.
Als ich die Zweige der Trauerweide zur Seite schob, blieb ich erschrocken stehen. Ein Mädchen stand mitten in Halbreich und schob Unrat mit den Füßen raus. Sie hatte ein weißes Kleid an, keine Jacke, und über ihre Stirn zog sich ein Streifen Dreck.
Ein weißes Kleid, dachte ich, wer zog denn freiwillig ein weißes Kleid an? Sie sah aus, als wäre sie von einer Kommunion abgehauen.
Hi, sagte sie, als sie mich sah. Hier sieht's ja aus.
Ich fühlte mich ertappt und sah mich um. Es roch intensiv nach etwas Verrottetem. Im Laufe meiner langen Abwesenheit war Laub hineingeweht, das schwarz geworden war und nun vor sich hinglitschte und anfing zu faulen. Sie summte ein bisschen. Ein lila Haargummi hing schief in ihrem verfilzten Haar. Sie stellte sich nicht vor und sie fragte auch nicht, wer ich war. Sie wischte einfach weiter mit ihren Füßen herum, schubste Zweige und Vogelkot weg, kickte braune Moosstücke hinaus, schleuderte eine schlammige Plastiktüte weg. Nur meine Geheimschrift aus Kieseln ließ sie sorgfältig liegen. Ja, hi, sagte ich. Dann betrat ich Halbreich und half ihr ein bisschen. Der Weiher ist eigentlich verboten, sagte ich. Du bist zu Besuch hier, oder? Sie versuchte, die halblangen Ärmel ihres Kleids lang zu ziehen. Sie war ein bisschen zu dünn. Oder das Kleid war zu groß.
Er heißt Totensee, sagte ich.
Ich weiß, sie lachte. Ich sah auf die Adern, die durch ihre Haut schienen. Es war erst März, viel zu kühl, um keine Jacke zu tragen. Und dann schaute ich das Mädchen ganz genau an. Da war etwas. Irgendwas war total seltsam. Ihr Gesicht war so dünnwandig, transparent beinahe. War sie krank? Etwas stimmte jedenfalls nicht mit ihr und mein Herz ging plötzlich einen Tick zu schnell. »Was glotzt du so?« fuhr sie mich an. »Das ist eigentlich mein Versteck«, sagte ich schnell. »Und?« sagte sie, »soll ich weggehen?«
»Nee, ist schon okay«, murmelte ich und bückte mich, um Steine einzusammeln.
Später saßen wir nebeneinander in Halbreich und warfen die Steine ins tote Wasser. Sie saß mit ihrem weißen Kleid mitten auf der Erde. Sie fröstelte. Da zog ich, ohne weiter darüber nachzudenken, meine rote Jacke aus und hängte sie ihr um.
»Wollen wir Freunde werden?« fragte sie und richtete ihren Blick auf mich.
»Irgendwas«, dachte ich, »irgendwas stimmt hier nicht.« Ich kam einfach nicht drauf. Mein Blick flog über sie, über dieses Kleid, das so schrecklich feierlich aussah und gar nicht zu ihr passte. Es war ziemlich schmutzig, hatte aber feine Spitze am Ärmel und um die Taille war ein Seidenband geflochten. Es sah aus, als hätte sie es einer Braut gestohlen. Mein Blick flog über ihr Zottelhaar, die schmutzigen Nägel, abgebissen und hässlich, über die aufgeschlagenen Knie und diese papierweiße Haut, das dünne Gesicht, spitz wie ein Eichhörnchengesicht, als hätte sie... Ich sprang auf.
»Hey«, sagte sie, »was ist los?« Ich stolperte aus Halbreich heraus. »Ich muss nach Hause«, stotterte ich. Ich nahm mir nicht mal die Jacke ab. Als ich mich auf der Wiese noch einmal umdrehte, winkte sie.
Okay. Hier höre ich auf. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eins muss ich dazu sagen, ich habe diese Lesung, also ich habe aus dem Buch wirklich schon oft gelesen und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal eine Lesung wiederholt, weil ich immer noch nicht dahinter gekommen bin, welchen Ausschnitt ich lesen kann, ohne das Publikum zu verwirren oder ohne langweilig zu sein. Ja? Und falls es jetzt zu verwirrend war, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ich hoffe, es kam irgendwas rüber. Ja.